für die Geschichte. Gott kann doch große Dinge tun, auch wenn es so scheint, als gibt es ein unüberwindliches Problem. Ich denke, das hat diese wahre Geschichte wieder gezeigt. Bevor wir Gottes Wort aus der Predigt hören, möchte ich einfach ein bisschen meine Freude ausdrücken. Und zwar, ich freue mich sehr, nicht für mich, sondern für euch, dass ihr, wie es hier vorhin an der Leinwand zu sehen war, in einer Woche eine besondere Vortragsreihe startet. Ich finde das wirklich fantastisch. In dieser, muss man sagen, bedrückenden Zeit, wo das Wort Corona schon ein schreckliches Wort geworden ist, wo es unser Leben so einengt, wo so vieles einfach nicht mehr möglich ist, dass ihr euch gesagt habt, wir wollen einfach mit Gottes Hilfe hier eine Vortragsreihe starten und Menschen einladen. Und auch wenn das ein bisschen offen ist, wie wird das, werden die Menschen herkommen, wird es erlaubt sein? Also Gott wird da noch Großes tun. Das könnt ihr hoffen, darauf könnt ihr ja wirklich bauen. Gott, glaube ich, wird eure Gebete und unsere Gebete hören. Ich finde das wunderbar, dass ihr diesen Mut habt. Und lasst nicht nach, dafür zu beten. Und wie es vorhin schon gesagt worden ist, versucht einfach Menschen, die ihr meint, die könnte man einladen, geht auf sie zu. Auch wenn Menschen so abweisend sind heute, aber nicht alle sind abweisend. Ich habe auch so den Eindruck, ist meine Erfahrung, eine kurze Erfahrung vorweg, wo wir wohnen. Oben in unserem Haus wohnt unser Vermieter, der ist eigentlich auch so vom Glauben her distanziert, er weiß auch, ich bin Pastor und so weiter, aber der stellt sich auch so die Fragen und dann sagte er einmal vor einiger Zeit, ich habe den Eindruck, irgendwie sagt er, wer weiß, werden wir vielleicht nicht fremdgesteuert, warum ist das so mit der Politik? Und da habe ich ihm einfach so spontan gesagt, ich weiß nicht, das rutschte mir so raus, ich sagte, wissen Sie, in der Bibel steht sogar drin, es wird mal eine Zeit kommen, gibt es eine Einschränkung, dass bestimmte Menschen können noch Lebensmittel kaufen und ihre Existenz halten und anderen wird es verboten werden. Dann sagt er, das ist ja ein Ding, sagt er, das wusste ich noch gar nicht. Sagt er, vielleicht können wir mal im Garten beim Lagerfeuer, er macht dann gerne das Feuer, mal darüber reden. Das hat mich gewundert. Also die Menschen fragen schon, wo führt das alles hin und wie entwickelt sich die Geschichte dieser Welt und wie entwickeln sich Gegebenheiten. Sie haben Ängste, viele Menschen haben ja heute Ängste und sie wünschen sich im Grunde einen Ausweg und wünschen sich Frieden und dass sie angstfrei leben können. Und ich glaube, die Botschaft der Bibel, die Botschaft Jesu ist wirklich eine befreiende Botschaft. Möge Gott euch ganz besonders segnen in diesen Tagen und Wochen, wo er ein besonderes Werk auch für ihn tut. Ich möchte mal in der Predigt in folgender Weise beginnen. Ich gehe mal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Die Technik des Aufnehmens hat ja rasante Fortschritte gemacht. Ich habe gelesen, dass 1892, das liegt schon weit zurück, da lebte noch keiner von uns, da kamen so die ersten Schallplatten auf und in den Handel. Wisst ihr noch, was Schallplatten sind? Ich glaube ja. Und damals wurden diese Schallplatten auf Grammophonen abgespielt. Wer von euch besitzt noch ein Grammophon zu Hause? Gibt es noch jemanden? Vielleicht uralt, geerbt worden, mitbekommen. Meine Mutter hat auch noch so ein Gerät mit einer Kurbel an der Seite. Etwas ganz Wertvolles, damals, Schallplatten, Dann las ich 1935, wurde auf der Berliner Funkausstellung das erste Tonbandgerät vorgestellt. Also auch ein Aufnahmegerät. Ich weiß, mein Schwiegervater hatte damals so ein Tonbandgerät. Wir waren so als Kinder fasziniert, Also die Scheiben drehten sich dort, Mikrofon, du sprichst rein, man hört so seine Stimme. War natürlich nicht gerade billig. Und dann weiß ich noch so, während meiner Jugendzeit, dann kamen die Kassettenrekorder auf. Kassetten, kleine Kassetten, steckt man da so hinein. Mein Schulfreund damals, er war so der Erste, der einen Kassettenrekorder hatte. War ich ganz neidisch, wollte ich auch haben, konnte ich mir dann auch leisten. Da waren wir so ein bisschen Konkurrenz, welches Gerät nimmt besser auf, hat bessere Qualität. Liegt schon Jahrzehnte zurück. Danach die CD, so eine kleine Scheibe, DVDs, kennen wir heute auch. Und die sind im Grunde auch schon bald out, muss man sagen. Heute gibt es Festplatten. Das waren damals größere. größere Geräte, heute gibt es ganz kleine Sticks, ja, steckst du irgendwo rein, ans Notebook, Computer, du kannst unendlich viel aufnehmen, du kannst alles aufnehmen, was du sagst, was du tust, was du filmst. Und wenn das nicht reicht, ja, dann spricht man ja heute von einer Cloud, das sind so große Speicher außerhalb von uns. Alles, was wir machen, was wir machen wollen, was wir wiederholt sehen wollen, aufnehmen wollen, kann man festhalten. Ist schon eine Sensation, ja? Oder mit dem kleinen Smartphone so, ja, kannst du filmen, Bilder machen, kannst das einem zuschicken, kann man alles aufnehmen. Sind wir uns eigentlich bewusst, dass alles, was wir sind und was wir tun, auch im Himmel aufgenommen wird? Weiß nicht, denkt ihr da auch mal so ab und zu dran, dass Gott eigentlich auch alles von unserem Leben so speichert im Himmel? Ich habe die Predigt für mich überschrieben, meine Daten gespeichert im himmlischen Heiligtum. Meine Daten, mein Leben, was ich sage, was ich denke, was ich tue, auch was du tust und denkst und unsere Mitmenschen, alles wird im Himmel gespeichert. Nicht nur bei Google und Facebook, was uns vielleicht nicht so lieb und freundlich ist. Im Himmel wird alles von uns, ist alles von uns verfasst, wird alles von uns festgehalten. Die Bibel spricht, sie hat natürlich nicht diesen Begriff Datenträger, sie spricht von Büchern, die im Himmel geführt werden über unser Leben. Und ich möchte heute mit euch mal ein Bibelstudium machen über diese himmlischen Bücher, was da im Himmel vorhanden ist und wann es eingesetzt wird für oder gegen uns. Die himmlischen Datenträger, die Bücher im Himmel, gespeichert alles über unser Leben. Ich habe so ein paar Fragen für mich formuliert und die möchte ich mit euch dann gemeinsam von der Bibel her, mit Bibeltexten beantworten. Und ich kann euch sagen, das wird ein interessantes Studium. Es wird uns ja innerlich auch sehr zur Ruhe bringen und wahrscheinlich auch nachdenklich stimmen, dass wir uns nämlich fragen werden, ja, wenn alles so aufgeschrieben wird, ja, von den Engeln, alles, ja, bin ich mir dessen bewusst, ist das, was ich tue, ist es lohnenswert, dass es im Himmel aufgeschrieben wird, können da Dinge auch wieder durchgestrichen werden, wegradiert werden, gelöscht werden, ich denke, wichtige Fragen. Gehen wir mal dieser ersten Frage nach, wann kommen diese Bücher besonders zur Geltung? Und ich lade euch ein, das Buch Daniel mit mir aufzuschlagen. Daniel Kapitel 7, und dort lesen wir von einem Gericht. Das wollen wir uns ein bisschen angucken und dann werden wir tiefer in diese Thematik einsteigen über die Bücher im Himmel, die Datenträger im Himmel. Daniel Kapitel 7. Ich möchte mit uns allen die Verse 9 und 10 zu Anfang lesen. Daniel 7, die Verse 9 und 10. Da heißt es, da schrieb Daniel, ich sah, achso, ich warte mal ein bisschen, bis alle den Text vor sich haben. Es ist sehr wichtig, dass wir das auch so sehen. Daniel 7, ab Vers 9. Ich sah, schreibt hier Daniel, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausend mal Tausende dienten ihm und Zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Eine ungeheure große Schar von Wesen vor Gott und um Gott herum. Und jetzt steht es hier so in einem Satz, das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Vielleicht fragt ihr euch jetzt schon zu Anfang, naja, Bücher im Himmel, ich meine, Gott müsste doch im Grunde viel weiter sein als wir heute, ja. Bücher sind, ja gut, wir haben auch Bücher, aber wir schreiben doch nicht mal alles in Büchern auf. Wir müssen erstmal davon ausgehen, das hat Daniel so in der Vision gesehen. gesehen. Er gibt es so wieder, er hat es verstanden, ja, die Bücher wurden, die gibt es im Himmel, so sollen wir das glauben. Und ich lasse es einfach auch so stehen. Ich weiß, manche gehen auch weiter und sagen, na gut, das ist jetzt nur ein Bild, vielleicht hat Gott da ganz andere Arten von Datenträgern. Ich weiß es nicht, ich lasse es so stehen. Die Botschaft ist eigentlich ganz eindeutig. Da sind Bücher vorhanden und Bücher werden aufgetan und die haben in diesem Gericht eine Bedeutung. Ich glaube, man muss zuerst mal die Frage stellen, gut, ein himmlisches Gericht, wo ist das denn zeitlich einzuordnen? Dieses Gericht hier in Daniel 7, die Verse 9 und 10. Und wenn man da so, ich sage mal, Bibelkommentare aufschlägt, gut, wir haben auch einen adventistischen Bibelkommentar, aber es gibt ja auch aus dem evangelikalen Raum Bibelkommentare und andere Kommentare von, ich sag mal, klugen Leuten, von Theologen, die sagen dann, ja, dieses Gericht, ne, das ist ein Gericht, das findet bei der Wiederkunft Jesu statt oder nach der Wiederkunft Jesu, die sehen das noch sehr, sehr zukünftig. Aber ich glaube, man muss das mal genau untersuchen, in welchem Rahmen ist denn dieses Gericht hier beschrieben? Und vielleicht der Vorspann ein bisschen. Daniel hat ja vorweg Tiere gesehen. Und diese vier Tiere, also sind vier Tiere, wird in Daniel 7, Vers 17 gesagt. Diese vier großen Tiere, die er da in der Vision sah, sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Und er sah da zu Anfang einen Löwen mit Adlersflügeln. Und wir kennen ja Daniel 2 und sicherlich kennt ihr dieses Kapitel auch einigermaßen gut. Da geht es um Babylon. Also im Grunde fängt die Geschichte dort an, wo er lebt, das babylonische Weltreich. Danach sieht er ein anderes Weltreich, ein zweites gleich einem Bären. Nach Babylon kam Medien-Persien. Wir haben eine klare Parallele zu Daniel 2, Kopf aus Gold und so weiter. Danach ein drittes Tier, ein Panther mit mehreren Köpfen. Das war das griechische Weltreich. Dann das vierte Tier, ist interessant, kein Name, furchtbar eiserne Zähne, zertritt alles, zermalmt alles mit seinen Füßen. Daniel 4, die Beine aus Eisen, eisernes Weltreich, Rom. Ich denke, ist uns ganz klar. Und dann sieht er noch Hörner, aus Rom kommen also noch andere Staaten hervor. Er sieht auch noch ein kleines Horn, eine besondere geistliche Macht, die aus Rom hervorkommt. Das heißt, er sieht das alles auf der Erde, so den Ablauf der Geschichte. Und dann ein Blick in den Himmel und dann sieht er ein Gericht. Und jetzt ist interessant, nach diesem Gericht, in Vers 11 heißt es, da bekommt er wieder den Blick auf die Erde. Da heißt es, ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete. Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und so weiter. Das heißt, dieses Gericht im Himmel findet statt, wo auf der Erde immer noch Menschen leben und das Horn immer noch aktiv ist. Interessanter Gesichtspunkt. Also nicht ein Gericht genau bei der Wiederkunft Jesu oder danach, sondern wo hier auf der Erde die Menschen noch ja, ihr Leben führen und die Geschichte weitergeht. Ja, und man muss im Grunde sagen, das Horn ist ja das Papsttum, ganz eindeutig, wenn man das näher untersucht. Das heißt, wo das Papsttum hier noch aktiv ist, ist im Himmel schon Gericht. Kann man das aus anderen Texten auch noch, man muss sagen, bekräftigen? Wir lesen mal in Daniel Kapitel 7, Vers 21 und 22, da heißt es, und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war, und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten, das geschieht also in diesem Gericht, und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Also Wiederkunft Jesu. Hier haben wir es auch wieder, eine Chronologie. Das heißt, wo der Uralte, wo Gott auftritt und Gericht hält und den Heiligen das Recht zugesprochen wird, da ist die Wiederkunft Jesu noch nicht da. Die schließt sich nach diesem Gericht an. Ganz genau wird es in Vers 25 und 26, da heißt es, er wird den Höchsten lästern, die päpstliche Macht und die Heiligen des Höchsten vernichten, und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen. Ganz interessant, dieses Gericht im Himmel hat auch noch einen Einfluss, dass es das Papsttum entmachtet. Ganz am Schluss, dann wird es ganz und gar vernichtet werden. Und Vers 27, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Also Wiederkunft Jesu. Ich glaube, dass es ganz eindeutig ist, dass wir hier ein Gericht haben vor der Wiederkunft Jesu. Nicht bei der Wiederkunft Jesu, nicht danach, nicht die 1000 Jahre oder Vollstreckung nach den 1000 Jahren, sondern vorher. Ein Gericht, das nach diesen 3,5 Zeiten stattfindet. Diese 3,5 Zeiten sind eigentlich 1260 Jahre, 538 bis 1798 kann man einordnen. Und danach kommt das Gericht, nach 1798. Also können wir sagen, wir leben ja schon nach 1798, ja, schon ja, 150 Jahre später, 130, 140 Jahre später, richtig, dass höchstwahrscheinlich dieses Gericht jetzt schon stattfindet, wird dem wir hier unsere Bibel oder unser Liederbuch aufschlagen, werden im Himmel himmlische Bücher aufgeschlagen. Auch heute am Sabbat, das weiß ich nicht. Vielleicht ist im Himmel heute Ruhetag, vielleicht. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass jetzt schon im Himmel dieses Gericht stattfindet. Und als Adventisten sprechen wir vom Untersuchungsgericht oder vom Vorwiederkunftsgericht. Und in diesem Gericht werden Bücher aufgeschlagen. Und darauf wollen wir gleich noch näher zu sprechen kommen. Bevor wir das tun, eine zweite Aussage aus diesem Gericht während der 1000 Jahre und nach den 1000 Jahren, Offenbarung 20, wo wir auch von diesen Büchern lesen. Und dann gehen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Offenbarung 20, wir lesen dort den Vers 11 und den Vers 12. Offenbarung 20, Vers 11 und Vers 12. Diese Bücher im Gericht, was haben die für eine Bedeutung? Das Thema Gericht ist schon ernst genug. Und diese Bücher, Offenbarung 20, Vers 11, da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Hier haben wir noch ein weiteres Detail. Wir lesen hier von zwei Arten Büchern im Himmel. Vom Buch des Lebens, das Buch des Lebens. Und dann von Büchern, wo Werke, Taten, unser Verhalten aufgeschrieben ist. Und die werden geöffnet. Wie viele Bücher das sind, steht ja nicht. Keine Ahnung. Menschlich gesehen müsste man sagen, müssen es Millionen von Büchern sein, die da geöffnet werden. Also, aber das sind ganz andere Dimensionen. Brauchen wir hier nicht erklären, müssen wir einfach glauben. Bücher während der 1000 Jahre und nach den 1000 Jahren. Was wird uns nun über das Buch des Lebens gesagt? Wie gesagt, wir machen jetzt ein Bibelstudium. Mehr ist das jetzt ein Bibelunterricht als vielleicht eine Predigt. Aber wir werden eine Menge lernen. Schlagen wir auf Psalm 69, Vers 29. Das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens. Wer steht da drin? Wie kommt man da rein? Wie bleibt der Name auch da drin? Psalm 69, Vers 29. Ich habe den Eindruck, dass wir eigentlich sehr selten uns mit dieser speziellen Frage beschäftigen, den Büchern im Himmel. Die Thematik Gericht ist eigentlich klar, aber was hat es mit den Büchern auf sich? Und wir wollen da Gottes Wort befragen. Psalm 69, Vers 29. Da heißt es, und ich meine, es hat David geschrieben, ja, da steht, tilge sie aus dem Buch des Lebens, das wünscht er sich, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Also wer steht im Buch des Lebens? Die Gerechten. Habe ich mir sofort die Frage gestellt, ja, was bedeutet es, gerecht zu sein? Wer ist ein Gerechter? Bin ich gerecht? meint nicht, es geht hier nicht um das, unser Gerechtigkeitsverständnis, ja, also dass alle gleich, möchte ich sagen, ja, beschenkt, behandelt werden sollen. Gerecht meint hier etwas anderes im Grunde. Das sind die richtig vor Gott dastehen. Gerechtigkeit meint, ein Mensch ist gerecht vor Gott, wenn er vor Gott richtig dasteht. In den Augen Gottes, dass Gott sagen kann, bei dir ist im Grunde alles grundsätzlich in Ordnung. Bin ich gerecht? Welche Menschen werden in der Bibel als gerecht bezeichnet? Die Antwort ist nicht schwer. Das sind nicht Menschen, die sündlos waren. Also in der Bibel gibt es wahrscheinlich ganz, ganz wenige Menschen, nur von denen wir das sagen können, wahrscheinlich Henoch. Alle anderen Menschen in der Bibel, meiner Überzeugung nach, waren Menschen wie du und ich. Die haben zu Gott gefunden oder auch nicht. Sie haben geglaubt, sie haben ihr Leben Gott anvertraut. Das ist der Punkt, genau. Sie haben sich Gott untergeordnet. Das waren die Gerechten. Abraham war ein gerechter Mann. Abraham war nicht sündlos. Der hat auch nicht nur eine Frau gehabt. Das war nicht richtig. Dennoch wird er als gerecht bezeichnet. Es sind Menschen, die sich Gott anvertraut haben, obwohl sie Fehler und Schwächen hatten, die gesagt haben, Gott, du bist mein Gott, ich will auf dich hören und wenn du mir etwas offenbarst, dann will ich den Weg mit dir gehen. Gerecht meint nicht, ich bin sündlos und völlig perfekt, fehlerlos, an mir ist kein Makel. Das wird nur geschehen durch Jesus Christus, durch sein Wirken, durch seinen Heiligen Geist. Und so dürfen wir auch glauben, dass wir Gerechte sind vor Gott, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Aber da gibt es noch mehr Texte, die uns sagen, wer steht in diesem Lebensbuch drin. Hebräerbrief Kapitel 12 und wir lesen den Vers 22 und 23. Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 22 und 23. Hebräerbrief 12, Vers 22 und 23. Wir sind immer noch bei dieser grundsätzlichen Frage, was hat es mit dem Lebensbuch auf sich? Wer steht da drin? Wie werden die bezeichnet? Denn wir wollen ja auch wissen, ist mein Name da drin oder nicht? Eine ganz wichtige Frage, existenziell. Das heißt, in Vers 22, da schrieb Paulus, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Also er schreibt hier, ihr seid gekommen zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Fragt man sich, das ist ein komischer Begriff, ja, komische Formulierung, die Gemeinde der Erstgeborenen. Meint das alle, die in einer Familie die Erstgeborenen sind? Also kann ich sagen, bin ich ja. Ich habe noch zwei Brüder. Nein, nein, das meint es nicht. Diesen Begriff Erstgeborener müssen wir vom Hintergrund des Alten Testamentes sehen. Die Bezeichnung der Erstgeborenen im alttestamentlichen israelitischen Erbrecht war ein Hinweis, dass sie das Erbe bekommen haben. Sie hatten den Anspruch auf die vollen Güter, das ganze Erbe des Vaters, das wurde ihnen übertragen, den Erstgeborenen. Ein Vorrecht. Im Neuen Testament sind wir als Kinder Gottes die Erstgeborenen. Alle Kinder Gottes. Da gibt es also keine Unterscheidung. Ja? Bist du in der Familie der Erstgeborene oder Zweitgeborene? Ist völlig unwichtig. Männer und Frauen, Kinder Gottes, das heißt, die wahren Kinder Gottes, die wahren, muss man sagen, ja, Gemeindeglieder Gottes sind die Erstgeborenen. Das ist doch eine gute Botschaft. Kinder Gottes sind Erstgeborene und Kinder Gottes, die zur Gemeinde der Erstgeborenen gehören, ja, zur Gemeinde Gottes, deren Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Vielleicht eine kurze Anmerkung. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr als Gemeinde auch so eine Gliederliste habt, eine Gemeindeliste habt. Hat ja jede Gemeinde, wo unsere Namen stehen, Adresse, Telefonnummer, vielleicht auch E-Mail. Aber diese Liste, so gut und wichtig sie ist keine Garantie. passieren. Dass mal irgendwie vielleicht eine Adresse nicht stimmt oder jemand aus Versehen, vielleicht der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin, einen Namen mal übersprungen hat und jemand im Ausschuss stellt fest, weißt du, warum steht denn der Name nicht mehr drin? Die ist doch noch Gemeindeglied. Ja, oh, tut mir leid, das habe ich übersehen. Ja, ich schreibe nochmal die Liste, kriege immer nochmal eine aktualisierte Liste. In unseren Listen hier können Fehler geschehen, weil wir Menschen sind. Aber in den himmlischen Büchern, was dort aufgeschrieben ist, das stimmt komplett. Die himmlischen Bücher sind korrekt, hundertprozentig korrekt. Da geschehen keine Fehler. Ihr gehört zur Gemeinde der Erstgeborenen, zur Gemeinde Gottes. Wer steht im Buch des Lebens? Da gibt es noch mehr Texte. Wir schlagen mal auf den Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 3. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 3. Hier heißt es, Philipper 4, Vers 3, hier schrieb Paulus: Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Was sagt Paulus hier? Er hat das damals so mitgeteilt. Wer stand im Buch des Lebens? Er spricht hier von Personen, die sich mit eingesetzt haben für die Sache Gottes, für das Evangelium. Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Woher wusste Paulus das eigentlich? Das ist eine gute Frage, ne? Woher wusste er das? Ich glaube, dass es eine Schlussfolgerung ist, die er gezogen hat. Wer wirklich für Jesus sich einsetzt und einbringt, mit seinen Gaben und Fähigkeiten, der muss doch Jesus von Herzen angenommen haben. Und wer Jesus von Herzen angenommen hat, deren Name muss auch im Lebensbuch des Lammes drinstehen. Das ist meine Erklärung. Ich glaube nicht, dass er da eine Vision bekommen hat und einen Blick in die himmlischen Bücher und denen das dann mitgeteilt hat. Im Buch des Lebens stehen die Namen treuer Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Da möchte ich dich fragen, bist du auch ein treuer Mitarbeiter Jesu? Eine treue Mitarbeiterin Jesu. Bringst du dich auch ein für die Sache Jesu? Arbeitest du für Jesus? Nicht für die Gemeinde? Nicht für euren Prediger Daniel Halbutzki? Nein, nicht für die Gemeindeleitung, für Jesus. Und ich glaube, wenn wir Jesus lieben, dann bringen wir uns doch gerne ein. Das ist eine Automatik. Und das ist auch wieder ein Beleg, ich denke, der kann uns doch froh stimmen. Ja, wenn ich auf der Seite Jesu stehe und für ihn wirke, mit dem, was ich kann, auch wenn nicht alles perfekt ist, dann darf ich mich mit diesem Text identifizieren, dass mein Name auch im Buch des Lebens steht. Nun eine Aussage aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 17 bis 20. Ein, möchte ich sagen, wunderbares Wort. Meistens kennen wir nur diese Aussage, wenn es um die Bücher des Himmels geht. Und sie ist auch etwas ganz Besonderes, keine Frage. Mein Name geschrieben im Lebensbuch. Was hat Jesus da damals mal seinen Jüngern gesagt? Lukas Kapitel 17. Entschuldigung, Lukas Kapitel 10 und dann ab Vers 17 bis Vers 20. Lukas 10, Vers 17 bis 20. Da heißt es: Die 72 aber kamen zurück, voll Freude, und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich glaube, diesen Text, den müsste man sich ausschneiden und sich so an die Wand kleben, wenn es einem mal nicht so gut geht. Wenn man so meint, naja, ist Gott noch da und die Tage sind so grau. manchmal gibt es ja auch solche Tage. Und wenn ich dann lese, ja, freu dich doch darüber, ja, dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Wir müssen uns mal so ein bisschen in die Situation hineindenken. Die Jünger damals, die 72, er hat sie losgeschickt. Und dann hat er auch zu ihnen gesagt, wisst ihr, es wird nicht durch eure Kraft geschehen, dass die Menschen euch zuhören und dass sie gesund werden, aber ich werde den Vater bitten, dass er euch einfach seine himmlische Kraft zur Verfügung stellt und dann könnt ihr Menschen heilen. Dann könnt ihr zu ihnen sprechen, du sollst gesund werden, ja, in der Kraft des Vaters im Himmel. Und wenn ihr eure Hände auf sie legt, dann werden sie wirklich gesund werden und dann werden die Dämonen aus diesen Menschen weggehen. Und dann sind die Jünger losgezogen. Stellen wir uns das mal so vor. Und sie haben sich gesagt, Mensch, ja, also, wenn wir das können, ich weiß nicht, das muss ja wahnsinnig sein. Und dann haben sie gepredigt und sind kranke Menschen zu ihnen gekommen. Und sie haben Menschen geheilt, die sind auf der Stelle geheilt worden und Menschen, die besessen waren, die vielleicht wie Verrückte sich gebärdet haben, die da auf dem Boden sich drehten und wälzten, da haben sie im Namen Jesu gesagt, im Namen Jesu, ihr bösen Geister, fahrt aus. Und plötzlich wurden die ganz normal und standen auf und konnten normal reden und sprechen und waren, ja, man muss sagen, kerngesund, ja, geheilt von dämonischen Kräften. Und da haben sie sich natürlich gefreut, sehr gefreut. Herr, das haben wir erlebt und das haben wir erlebt. Und Jesus sagt ihnen jetzt, wisst ihr, das ist nicht schlecht, dass ihr euch darüber freut, aber freut euch doch noch viel mehr, dass ihr wissen dürft, eure Namen sind in den himmlischen Büchern schon aufgeschrieben, im Buch des Lebens. Ihr werdet einmal im Himmel sein, ihr werdet gerettet werden. Ich kann mich auch daran erinnern, das liegt einige Jahre zurück, das werde ich nie vergessen. Da durfte ich eine Evangelisation in Kasachstan machen. Ich habe es auch erlebt, ich kann nur sagen, zu Gottes Ehre und zur Erhöhung Jesu, dass eine Frau, die auch besessen war und dann so in der ersten Reihe saß und die immer mich mit ihren dunklen Augen anschaute und da merkte ich, mit der Frau stimmt was nicht. Ja? Also die kam immer und da hat sie mich gefragt, dann hat sie gesagt, ja, sagt sie, ich habe wohl mehrere Dämonen in mir, können Sie mir helfen, dass ich davon loswerde? Und ich bin in der Kirche gewesen und jener Kirche, keiner konnte mir helfen und ich habe ihr nur gesagt, wissen Sie, beten Sie einfach, beten Sie, dass Jesus Sie befreit und ich gebe Ihnen hier auch ein Gebet, ja, ein Absagegebet. Und dann hat sie das gebetet und sie kam zu den Vorträgen und ich merkte jedes Mal, nach jedem Vortrag, da wurde sie immer entspannter, immer freudiger. Auf einmal dieser schreckliche, erdrückende Blick, den sie hatte, der war auf einmal weg. Und da habe ich gesagt, Herr, was hast du getan? Ich habe gar nichts getan, überhaupt nichts. Du hast sie befreit von Dämonen, ja, und später ist sie Chorleiterin geworden. Ein Jahr später habe ich gedacht, ist sie noch in der Gemeinde, rief dann den Prediger an, ist sie noch immer getauft, ist sie da? Und er sagte mir, ja, sagt er, die leitet hier einen Chor und die wirkt mit und die ganze Familie hat sich taufen lassen, ja, weil sie sagten, ja, Gott ist da bei euch in eurer Kirche, ja. Das hat der Heilige Geist gemacht, nicht ich. Der Geist Gottes hat Menschen befreit. Ich habe mich sehr darüber gefreut, aber im Grunde muss ich mir sagen, ja, ist das die wichtigste Freude, die größte Freude? Nein. Die viel größere Freude, an der ich mich doch festhalten kann, sollte die sein, dass ich erlöst bin und mich die Gewissheit haben darf, dass ich dabei bin, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte dich fragen, denkst du öfters daran, dass dein Name im Lebensbuch eingetragen ist? Denkst du daran? Wie gesagt, schreibt euch vielleicht diesen Bibeltext mal in Großbuchstaben auf und klebt ihn euch als ein Poster an die Wand. Ich glaube, das wird unser geistliches Leben verändern, wenn wir uns bedrückt oder niedergeschlagen fühlen. Wer steht im Lebensbuch drin? In Daniel 12, Vers 1 heißt es, alle, deren Namen im Lebensbuch stehen, die werden gerettet werden. Es ist eine klare Aussage. Welche Namen stehen nicht drin? Ich möchte mal mit euch in die Offenbarung gehen. Offenbarung 13, Kapitel 13, Vers 8. Welche Namen werden nicht drinstehen im Buch des Lebens? Offenbarung 13, Vers 8. Wir entscheiden das ja nicht, Gott sei Dank. Gott sieht das in das Herz eines jeden Menschen und er entscheidet, wer wird dabei sein und wer nicht. Wir richten nicht, aber die Bibel gibt uns trotzdem hier schon eine interessante Auskunft. Offenbarung 13, Vers 8. Ich lese hier einmal nach nach der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es oder ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes, von Grundlegung der Welt an. Und alle, die, Luther übersetzt es so, und alle, die auf Erden wohnen, beten es oder ihn an. Und da geht es auch um dieses Tier, um die päpstliche Macht. Und da heißt es, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Also die Verehrer dieses falschen Systems, das ja noch immer stärker werden wird auf dieser Erde, des Papsttums, die sich auf dieser falschen Seite festhalten, die letztlich Gott nicht anbeten werden am Schluss, deren Namen stehen nicht drin. Ist verständlich, weil sie ja nicht Gott lieben, ihm nicht die Ehre geben, einer menschlichen Macht. Die Anbeter des Tieres werden nicht im Lebensbuch verzeichnet sein. Wenn ein Name dort drin steht, kann er auch wieder ausgelöscht werden. Ich habe da eine Aussage gefunden aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 32. 2. Mose 32, und da lesen wir ab Vers 30. Wie gesagt, diese Heilsgewissheit dürfen wir ja haben, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Aber sie darf uns auch nicht verleiten, dass wir dann sagen, naja, kann kommen, was will, ich kann ja auch leben, wie ich will. Ich sitze ja immer im richtigen Boot, ja, in der richtigen Gemeinde. Vorsicht, 2. Mose 32, ab Vers 30. Da lesen wir Folgendes. Eine ganz bestimmte Situation, und ihr werdet das sofort erfassen, was hier ausgesagt wird. 2. Mose 32, ab Vers 30. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk. Also er sagte dem Volk Israel, ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Das ist eine sehr ernste Aussage hier. Ich meine, der Einsatz Moses war hier schon einmalig. Er hat gesagt, also dann möchte ich lieber das ewige Leben verlieren und mein Volk soll dabei sein für alle Zeit. Aber Gott sagt, nein, nein, wer sündigt, bewusst sündigt, dauerhaft sündigt, die Sünde liebt, für den die Sünde einfach das Schönste der Welt ist und wenn sein Name schon da drin steht, aber er im Grunde wieder von, ich möchte mal sagen, von Gott abfällt und sich auf die Seite des Bösen schlägt und weiterhin sündigt, dessen Name wird aus dem Buch des Lebens ausgestrichen werden. Müssen wir so sagen, müssen wir so sehen. Ein Name kann also auch wieder gelöscht werden. Gehen wir nun der nächsten Frage nach, wann wird ein Name in das Buch des Lebens eingetragen werden? Gibt es dafür einen Bibeltext? Steht das irgendwo so wörtlich drin? Ich muss euch sagen, ich habe noch keinen gefunden, wo es so formuliert ist. Ja? Also wenn du das und das machst, dann wird dein Name dort eingeschrieben. Aber wir haben in der Bibel folgende Aussage von Jesus, die euch allen bekannt ist. Markus 16, Vers 16, da heißt es ja, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Es steht so simpel dort, es ist eine große, eine ernste, eine ganz bedeutsame Wahrheit. Demnach, denke ich, können wir schlussfolgern, wer ein Kind Gottes wird und wer sich taufen lässt, dass dann der Name im Himmel auch eingeschrieben wird. Und ich habe bei Ellen White das bestätigt gefunden, möchte das ganz kurz vorlesen, im Bibelkommentar auf Seite 611, da schrieb sie, werden wir Kinder Gottes, so werden unsere Namen ins Lebensbuch des Lammes geschrieben. Ist gut. Werden wir Kinder Gottes? Dann. Die andere Aussage auf der Seite 413, da schreibt sie, diese Täuflinge, da schreibt sie so bewusst, diese Täuflinge werden in der Familie Gottes aufgenommen und ihre Namen werden in das Lebensbuch des Lammes eingeschrieben. Also können wir davon ausgehen, wahrscheinlich, ja, bei dem Ereignis der Taufe, wenn es ganz offiziell wird, dass dann im Himmel auch der Name dort festgehalten wird. Kriegen wir hier nicht mit. Wir freuen uns hier, das ist auch schön, aber wir dürfen uns noch mehr freuen. Jetzt sind wir, man kann sagen, ja, wirklich Kandidaten für die Ewigkeit. Und wir sollen dann auch bei dem Herrn bleiben. Die Bibel spricht auch von einem Gedenkbuch in Maleachi 3, Vers 16. Das möchte ich mit euch noch lesen. Was ist das? Maleachi 3, Vers 16. Und ich sage es euch hier ganz offen, ich habe noch nicht für mich persönlich die letzte Klarheit da gefunden. Weil es hier von einem Gedenkbuch spricht. Manche sagen, ja, vielleicht ist es ja doch das Buch des Lebens oder es gehört zu den Büchern der Taten, wo alles aufgeschrieben ist. Wir wollen uns das einmal angucken, Maleachi Kapitel 3, Vers 16. Maleachi, Altes Testament, kurz vor Matthäus. Maleachi 3, Vers 16. Hier steht, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Also es enthält auch die Namen derer, die Gott fürchten. Jetzt könnte man sagen, naja, sicherlich ist es doch das Buch des Lebens. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz im Klaren, weil ich bin auf eine Aussage gestoßen von Ellen White im Buch Der große Kampf, also vom Schatten zum Licht, auf Seite 480 und 81. Da formuliert sie Folgendes. Da sagt sie, ein Gedächtnisbuch ist vor dem Herrn geschrieben worden, worin die guten Taten der Menschen berichtet stehen, die den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Im Gedächtnisbuch, schreibt sie, wird jede gerechte Tat verewigt. Dort findet sich jede widerstandene Versuchung, jegliches überwundene Übel, jedes ausgesprochene Wort zärtlichen Mitleids, gewissenhaft berichtet. Jede aufopfernde Tat, jeder um Christi willen ausgestandene Schmerz oder Kummer sind dort eingetragen. Ist es vielleicht ein Buch, wo all das Gute, was wir getan haben, festgehalten wird? Vielleicht gibt es noch eine dritte Sorte von Büchern. Ich bin mir nicht ganz im Klaren. Studiert dort weiter. Aber interessant ist schon, was immer wir getan haben, wo wir auch gekämpft haben und Gott uns geholfen hat, das ist dort festgehalten. Jede aufopfernde Tat. In den anderen Büchern, so schreibt es Ellen White, des Himmels, da werden eingetragen der Spott und Streitereien und Zwistigkeiten und so weiter und so fort. Und da habe ich mir so gedacht, ist es von Vorteil, dass das so alles festgehalten wird dort in diesen Büchern? Und ich muss sagen, ja. Denn manchmal erleben wir ja auch schwere Dinge in unserem Leben. Manchmal erleben wir auch vielleicht Menschen, die uns verletzen, ja, die spotten. Vielleicht hast du es auch erlebt, vielleicht in deiner Kindheit, dass du gemobbt worden bist, ja, weil du am Sabbat nicht zur Schule gegangen bist, dass andere dich ausgelacht haben. Das wird alles aufgeschrieben, festgehalten. Gott wird das alles recht beurteilen. Hier auf der Herde können wir das manchmal nicht klären. Und manchmal erleben wir ja auch, du erlebst das auch, ich sicherlich auch, wo wir sagen, ja, ich habe versucht, dem anderen das zu erklären, dass er mich da verletzt hat und der andere sagt vielleicht, nee, weißt du, also das finde ich nicht so. Ich musste dir immer klar die Meinung sagen und ich sage, weißt du, da bist du auch ein bisschen zu weit gegangen, ja. Und er denkt, er war richtig, aber mir hat es wehgetan. Und Gott sieht es. Gott hält es fest, dass es mir wehgetan hat. Und wenn der andere das vielleicht anders beurteilt, Gott hält es auch fest. Er wird es einmal richten. Es ist gut, dass Gott wirklich alles von uns aufschreibt und dort registriert und es wird dann richtig ausgewertet werden, wo wir ungerecht behandelt wurden, wo wir vielleicht Negatives erlebt haben, wo du vielleicht fertig gemacht wurdest, wo du, wie gesagt, verspottet wurdest, wo du vielleicht ja aufgrund falscher Aussagen ja dein Lebensweg anders gegangen bist, vielleicht sogar aus der Firma entlassen worden, mal ganz drastisch, und jemand anders hat es dahin geführt, dass du gehen musstest und du warst eigentlich im Recht. Gott hat es vermerkt in den himmlischen Büchern. Folgendes sollten wir aber immer im Fokus behalten. Es könnte jetzt vielleicht der Gedanke aufkommen, aha, also wenn im Himmel alles aufgeschrieben wird, was wir tun, ja, dann müssen wir doch im Grunde immer nur Gutes tun, ja. Also wenn wir Gutes tun, dann werden wir erlöst. Das klingt ja so nach Werksgerechtigkeit. Ich möchte dir sagen, stopp, es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit. Die Erlösung ist immer eine freie Gabe Gottes. Wir werden erlöst durch Jesus. Nicht, dass wir jetzt 100 Dinge aufzeigen können, die wir getan haben. Ja? Und wir sind so oft zum Gottesdienst gegangen und ich habe 3 Menschen durch Bibelunterricht zur Taufe geführt. Wir können nicht durch unser Tun uns den Himmel verdienen. Unsere Erlösung beruht auf die Gnade Gottes. Die Werke spielen natürlich auch eine Rolle, denn sie zeigen im Grunde, ob wir Jesus wirklich angenommen haben. Das heißt, daran misst Gott eigentlich unsere Liebe. Daran wird die Liebe zu Gott konkret. Unsere Werke sind ein Hinweis auf unsere Verbindung mit Jesus Christus. Und Jakobus sagt auch, ein Glaube ohne Werke ist tot. Werke sind immer die Auswirkung meiner Beziehung zu Gott. Sie stehen nicht an erster Stelle. Nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht, dass ich Jesus angenommen habe, dass er für mich gestorben ist. Und daraus resultiert meine Lebensweise, mein Lebensstil. Und daran sieht Gott auch, ob ich diese Gnade verstanden habe und angenommen habe. Werke sagen etwas also über die Tiefe meiner Gemeinschaft mit Christus aus. Und ohne gute Werke kann unsere Beziehung zu Jesus nicht echt sein. Deshalb muss im richtigen Sinne verstanden, bemühe ich mich, die Verbindung zu Christus immer aufrechtzuerhalten. Und wenn ich sie aufrechterhalte, ich brauche mir keine Sorgen machen, was aufgeschrieben wird, was ich tue. Ich habe 2 Fragen am Schluss an dich. 2 Fragen. Bist du dir sicher, dass dein Name im Lebensbuch aufgeschrieben ist? Bist du dir sicher? Wir dürfen uns sicher sein, wenn wir Jesus von Herzen angenommen haben. Wenn ich diesen Schritt noch nicht vollzogen habe, wenn ich Jesus weggelaufen bin, dann werde ich sicherlich unsicher sein. Und das ist nicht schlecht. Wenn du dir unsicher bist, dann such Jesus. Dazu möchte ich dich einladen. Jesus hat gesagt, ja, wer an ihn glaubt, wer ihn angenommen hat, der hat das ewige Leben. Der wird nicht verloren gehen. Und die 2. Frage zum Schluss, die kann man jetzt nicht so auf Anhieb beantworten, aber trotzdem möchte ich sie dir stellen. Was denkst du, was schreibt der Engel täglich über dich auf? Was denkst du, was wird der Engel, der dir zur Seite steht und auch mir zur Seite steht, die mir nicht sehen, was wird er wohl täglich aufschreiben und dann mit in den Himmel nehmen und dort ja, diese Information weitergeben? Ich glaube, dass diese Frage uns bewusst machen soll, dass wir nicht leichtfertig leben sollten. Wir dürfen leben. Wir dürfen auch das Leben genießen. Das ist nicht eine Aussage, ja, jetzt muss ich nur die Bibel lesen, weil dann, ja, das ist das, der Herr schreibt dir nur ein, ich habe genügend Zeit zur Andacht gehabt. Nein, du darfst auch leben, du darfst auch feiern, du darfst ein Hobby haben, du darfst Spaß haben. Der Engel hält das auch fest. Gott möchte auch, dass wir leben und freudig leben. Heute sind wir im Gottesdienst und morgen vielleicht, ja, machen wir vielleicht etwas, was uns viel Spaß bereitet, gehen wir einem Hobby nach, wie auch immer. Aber machen wir es uns bewusst, alles wird aufgeschrieben. Alles. Und ich danke dem Herrn, dass er das macht. Und Gott hat es wirklich gut mit uns vor. Er wertet diese Dinge nicht negativ aus. Und sollten wir Fehler gemacht haben und wir bitten um Vergebung, dann glaube ich ganz fest daran, dass wenn da unsere Sünden vermerkt sind und es ist gut, dass Gott das alles nur weiß und nicht unsere Mitmenschen, vielleicht wird der Herr dann dahinter schreiben, vergeben. Und wenn mein Name im Gericht zur Sprache kommt und Satan sagt, ja, er hat diese Sünde begangen, und Satan wird vielleicht einiges aufzählen können, dann kann Jesus immer sagen, klar, das steht hier, er hat das und das getan, aber hier steht noch etwas, ja, vergeben.